Kapitel 9. Möchtest du noch Reis? Mom schwenkte unternehmungslustig den vollen Schöpflöffel über Nicks Teller. Nein, danke. Schmeckt's dir nicht? Du stocherst so komisch im Fleisch rum. Es fiel Nick schwer, sich auf die Worte seiner Mutter zu konzentrieren. Sarius hatte vorhin ein Zimmer in einer Schenke in der Weißen Stadt bezogen und der dort zuständige Wirt hatte ihm 3 Stunden Ruhe verordnet. Zack, Bildschirm schwarz. Wieder einmal. Hör mal, deine Mutter hat dich was gefragt.
Ja, Dad, sorry. Nein, schmeckt sehr gut. Ich bin nur ein bisschen müde.
Sein Vater nahm einen Schluck aus dem Bierglas und runzelte die Stirn. Du hattest doch heute nicht mal Schule.
Nein, er hat Chemie gelernt, sprang Mom hilfreich ein. Sei froh, dass er die Schule ernst nimmt. Ich habe gestern mit Mrs. Faulkner gesprochen. Ihr Sohn ist überhaupt nicht mehr zu Hause und in der Schule stiftet er angeblich nichts als Ärger.
Nicks Gedanken drifteten wieder ab. Er war noch nicht für die Arena-Kämpfe registriert. Er wusste nicht einmal, wohin er dafür gehen musste. Was, wenn er den richtigen Ort nicht fand oder vorher noch Aufgaben zu lösen waren? Dann würde es eng werden. Doch jetzt war es nur noch eine knappe Stunde, bis er die Ruhefrist überstanden hatte. Mom würde vor dem Fernseher einschlafen und Dad vielleicht noch auf ein drittes Bier in den Pub verschwinden. Besser wäre es gewesen, wenn Sarius seine Pause später hätte einlegen können. Nach Mitternacht, wenn Nick sowieso müde geworden wäre. Er fragte sich, ob die anderen in der Zwischenzeit den roten Fluss gefunden hatten oder immer noch durchs Labyrinth irrten. Er rieb sich die brennenden Augen. Der Wirt hatte Sarius von den brillanten Waffenschmieden der Weißen Stadt erzählt und dabei seine Ausrüstung gemustert. Aber Sarius hatte kein Gold und keinen Wunschkristall. Er wusste nicht mal, wie er sein Zimmer in der Schenke bezahlen sollte. Nehmen musste er aber eins. Brieflicher Befehl vom Boten. Verdammter Leland. Am Montag würde Nick sich Colin zur Brust nehmen, diesen Drecksack.
Schon nächste Woche?
Das plötzlich auftretende Schweigen, das auf diese Frage folgte, ließ Nick vermuten, dass sie an ihn gerichtet gewesen war.
Entschuldige, kannst du das nochmal sagen? Ich hab dich gefragt, ob deine Chemiearbeit schon nächste Woche fällig ist. Herrgott, Nick, was ist denn los mit dir?
Dads beträchtlicher Bauch stieß gegen die Tischkante, als er sich erbost vorbeugte. Ich finde es überhaupt nicht in Ordnung, wie du dich aus dem Gespräch hier ausklingst. Immerhin geht es um dich.
Ja, tut mir leid. Bloß keine Warum, Weshalb, Wieso Fragen. Abgabetermin ist nächste Woche, aber ich glaube, ich habe die Dinge im Griff. Wie war dein Dienst heute?
Dad nach seiner Arbeit zu fragen, war eine sichere Bank. Es gab absolut immer etwas zu berichten. Heute war es ein Patient, der Pfleger Dunmore 5 Pfund zugesteckt hatte, damit er ihm aus der nahegelegenen Bude Fish and Chips bringen würde.
Dabei hat er einen Cholesterinwert von hier bis Nepal, erklärte Dad und nahm noch einmal von dem Hühnereintopf. Man sollte glauben, es gibt den Leuten zu denken, dass sie sich schon bis ins Krankenhaus gefressen haben. Aber von wegen.
Nick lächelte automatisch und wünschte sich in die Weiße Stadt zurück.
Kann ich aufstehen?
Sicher, sagte Mom.
Hilf deiner Mutter noch mit dem Geschirr, nuschelte Dad zwischen 2 Bissen.
Nick räumte schwungvoll ab, stopfte Teller und Gläser hastig in den Geschirrspüler und lief die Treppe hoch in sein Zimmer. Wieder besseren Wissens versuchte er, das Spiel zu starten, und natürlich klappte es nicht. Blieben 45 Minuten, die er für Chemie nutzen konnte. Alles in ihm sträubte sich bei dem Gedanken.
»Komm«, überredete er sich selbst, »wenigstens ein paar Formeln ansehen.«
Exakt in dem Moment, als er das Buch aufschlug und gegen die Welle von Missmut ankämpfte, die ihn dabei überrollte, platzte Dad in sein Zimmer herein.
»Ich hab ganz vergessen, dich zu fragen, ob du morgen...«
»Hey, du arbeitest ja wirklich.«
»Ja?«
»Schwierig?«
»Das kannst du laut sagen.«
Dad trat hinter ihn und lugte ins Buch, voll wohlwollendem Interesse, das binnen Sekunden verflog und väterlicher Hilflosigkeit wich.
»Du liebe Güte!« Dabei kann ich dir wirklich nicht mehr unter die Arme greifen, Nick.
Schon gut, Dad, das musst du ja gar nicht. Ich komm damit klar.
Sein Vater legte ihm eine Hand auf die Schulter.
Tut mir leid, dass ich dich unterbrochen hab. Ich bin ganz schön stolz auf dich, weißt du? Immerhin wird aus einem meiner Jungs was.
Nick unterdrückte den Impuls, die Hand seines Vaters abzuschütteln und biss sich auf die Lippen. Kurz darauf fühlte er, wie sich das Gewicht von seiner Schulter hob.
»Ich geh noch in den Pub. Mach nicht zu lang, Nick.«
Die Tür fiel ins Schloss. Noch 43 Minuten. Er rieb sich das Gesicht mit beiden Händen, bevor er sich wieder über sein Buch beugte und auf die Formeln starrte. Wenn er wenigstens ein paar erste Sätze für seine Arbeit fand, war das für heute genug. Nick schloss die Augen und wiederholte, was er gerade gelesen hatte. Schade, dass es im wirklichen Leben keine Wunschkristalle gab. Für Chemie hätte er einen wirklich gut gebrauchen können. Er würde niemals ein A schaffen. Nie. Er nahm ein Blatt Papier und schrieb den Titel auf. Die Identifikation von Aminosäuren mittels Dünnschichtchromatographie. So, der Anfang war gemacht. Jetzt brauchte er eine Einleitung. Obwohl, auf diese Weise lohnte das Arbeiten sich nicht. Wenn schon schreiben, dann richtig. Sich viel Zeit nehmen, am besten morgen nach dem Frühstück. Da würden ihm keine Skorpione durchs Hirn kriechen und seine Wut auf Colin würde hoffentlich verraucht sein. Nick warf einen letzten Blick in sein Buch, dann schaltete er den Computer ein. Surfte aus Gewohnheit zu Emilys Seite bei DeviantArt, wo es nichts Neues gab. Kurz flackerte Enttäuschung in ihm auf, doch dann hatte er eine Idee. Wieso war er nicht schon eher darauf gekommen? Er öffnete Google und gab Erebos in das Suchfeld ein. Es musste eine Seite der Entwicklerfirma geben, ein Forum, vielleicht sogar Updates zum Download, Tipps, Cheats, den ganzen Kram. An oberster Stelle der Suchmaschine fand Nick einen Wikipedia-Eintrag. Na also, das Spiel war berühmt. Er klickte auf den Link und las: Erebos, von griechisch dunkel, ist in der griechischen Mythologie der Gott der Finsternis und die Personifizierung dieser. Er entstand laut dem Dichter Hesiod gleichzeitig mit Gaia, Nyx, Tartaros und Eros aus dem Chaos. Laut Hesiod war zuerst das Chaos, der gähnende, hohle Raum, aus dem die lichtlose Dunkelheit der Tiefe, der Erebos, entstand. Nyx und Erebos paarten sich, und es entstand neben dem Schlaf und den Träumen die Übel der Welt, Verderben, Alter, Tod, Zwietracht, Ärger, Elend und Entsagung. Die Nemesis, die Mäuren und die Hesperiden, die hier als bedrohliche Aspekte der Mondgöttin aufscheinen. Aber auch die Freude und Freundschaft, Philotes, und das Mitleid. Späteren Legenden zufolge war Erebos ein Teil der Unterwelt. Er war der Ort, den die Toten unmittelbar nach ihrem Tod passieren mussten. Erebos wurde oft auch als Synonym für Hades verwendet, den griechischen Gott der Unterwelt. Nick las den Text zweimal und klickte ihn wieder zu. Das mochte ganz interessant sein, wenn man sich für griechische Götter interessierte, aber für ihn war es wertlos. Kein Tipp weit und breit. Er suchte weiter. Lauter Links zur griechischen Mythologie, einige zu einer Death-Metal-Band. Erst der letzte Eintrag auf der Seite entlockte Nick einen leisen Triumphschrei. Erebos, das Spiel, stand da. Sonst nichts. Voller Erwartung klickte Nick den Link an. Es dauerte einen Moment, bis die Seite sich aufbaute. Rote Schrift auf schwarzem Grund. Keine gute Idee, Sarius. Wieso nicht, war er im ersten Moment versucht zu fragen. Dann ging ihm die Ungeheuerlichkeit der Situation auf und er schloss das Fenster. Schloss den Browser, als wollte er jemanden aussperren. Das war nicht real, er hatte es sich eingebildet. Es konnte nicht sein, dass das Internet selbst mit ihm sprach. Vielleicht sollte er die Seite noch einmal aufrufen und sich vergewissern, dass er sich geirrt hatte. Ganz bestimmt war es. Sein Handy läutete und Nick blieb beinahe das Herz stehen. Hätte er die Seite nicht schließen dürfen? Jamie, las er auf dem leuchtenden Display und atmete erleichtert aus.
Hi, habe ich dich gerade gestört? Du klingst so gehetzt.
Nein, alles okay.
Gut, sag mal, hast du Lust, morgen mit dem Fahrrad ins Grüne rauszufahren? Haben wir ewig nicht mehr gemacht und das Wetter soll gut werden.
Nick brauchte einen Moment, um sich eine passende Ausrede zu überlegen.
Ist echt eine gute Idee, aber ich sitze gerade an meiner Chemiehausarbeit. Da muss ich unbedingt was Vernünftiges zustande bringen und ich will nichts riskieren.
Oh, Jamie klang enttäuscht. Aber weißt du was? Ich helf dir. Komm doch morgen rüber und wir recherchieren gemeinsam im Internet. Dann bist du sicher schnell fertig.
Scheiße. Mal sehen, aber wahrscheinlich kann ich mich alleine besser konzentrieren. Und das ist ja irgendwie auch wichtig.
Nick kniff die Augen zusammen. Gott, hörte sich das verlogen an und dämlich obendrein. Auf der anderen Seite der Leitung herrschte verblüfftes Schweigen. Im Hintergrund konnte Nick das Quäken des Fernsehers hören.
»Ist das dein Ernst?«,
fragte Jamie nach einer ungewöhnlich langen Pause.
»Bisher hast du das aber ganz anders gesehen. Immerhin haben wir...« »Ah, ach so.«
Jamie brach in Gelächter aus.
»Nick, mein Alter, warum sagst du es denn nicht gleich? Du hast ein Date und fürchtest, dass Onkel Jamie dich damit ewig aufzieht, wenn du es zugibst.« »Quatsch!« »Ach komm, ist doch in Ordnung. Hab Spaß und erzähl mir alles haarklein am Montag. Vor dem nächsten Wochenende mache ich mich dann endlich auch an Darlene ran und dann ziehen wir zu viert um die Häuser.«
»Darlene?«, fragte Nick widerwillen, doch interessiert.
»Ja, die schnuckelige Blonde aus dem Schulorchester. Ein Jahr jünger als wir, spielt Klarinette, trägt gern Jeans-Miniröcke. Darlene, klingelt's?«
»So ungefähr. Hör mal, ich muss auflegen. Mom ruft gerade nach mir.« Die Lüge ging Nick problemlos über die Lippen, denn die Uhr auf seinem Computer zeigte 9:05. Gleich würde er das Spiel wieder starten können. Das Zimmer ist karg und hat nur ein winziges Fenster, das nicht zu öffnen ist. Das Bett gibt bei jeder von Sarius' Bewegungen knackende Geräusche von sich, die ihn fürchten lassen, dass es gleich zusammenbricht und er wird es ihm auf die Rechnung setzen wird. Seine Ausdauer und seine Gesundheit lassen nichts zu wünschen übrig, stellt er zufrieden fest. Die Pause hat ihm gut getan. Erst als er auf die Tür zugeht, bemerkt er, dass er nicht allein im Raum ist. Ein Gnom, ebenso schmutzig weiß wie die Zimmerwand, sitzt auf einem kleinen Hocker, die Arme um die angezogenen Knie gelegt.
»Hau, Sarius, hau!« quäkt er und grinst. »Ich habe Nachrichten für dich. Vom Boten. Ich bin sozusagen ein Bote des Boten.«
Sarius blickt auf seinen Besucher hinunter, dessen krummnasiges Gesicht vor Freundlichkeit geradezu leuchtet. Trotzdem ahnt Sarius nichts Gutes.
»Mein Herr ist nicht erbaut von deiner Neugier«, beginnt der Gnom. »Ich denke, du verstehst, wovon ich spreche. Natürlich begreift er, dass du mehr über Erebos wissen willst, doch er schätzt es nicht, dass du hinter seinem Rücken Erkundigungen einholst.«
Er stochert mit seinem Fingernagel zwischen seinen Zähnen herum, findet etwas Grünliches und betrachtet es eingehend.
»Er ist hingegen bereit, dir deine Fragen zu beantworten. Stell dir vor, er hat seinerseits auch Fragen an dich.«
Mit leichtem Ekel beobachtet Sarius, wie sein Gesprächspartner den grünen Klumpen wieder in den Mund steckt und darauf rumkaut.
»Welche Fragen?«
»Oh, ganz einfache. Zum Beispiel, kennt Nick Dunmore jemanden namens Rashid Saleh?«
Sarius stutzt. »Was soll das denn?« Andererseits, wenn die Fragen des Boten so einfach bleiben, kann er sich glücklich schätzen.
»Ja, den kennt Nick.«
»Gut. Weiß Nick auch, was Rashid besonders gern tut?«
Das war einfach. »Er fährt gern Skateboard, hört Hip-Hop und steht auf Stephen King.« Der Gnom nickt zufrieden, immer noch kauernd.
»Da ist Nick gut informiert. Weiß er möglicherweise auch, wovor Rashid Saleh sich fürchtet?«
»Nein, woher sollte er das wissen? Obwohl, eine Sache gibt es, die ihm aufgefallen ist. Rashid hat Höhenangst. Einmal ist die ganze Klasse am Landen Ei gewesen, dem Riesenrad direkt an der Themse, und Rashid ist zwar mitgefahren, dabei aber schneeweiß im Gesicht gewesen. Hat sich fast übergeben, später.
Er mag keine Höhen, vermeidet Aussichtstürme und solche Dinge.«
Der Gnom schnalzt mit der Zunge.
»Das deckt sich mit dem, was wir bereits erfahren haben. Danke, Sarius. Mein Herr wird geneigt sein, dir deine übertriebene Wissbegier zu verzeihen. Nun werde ich dir im Gegenzug was verraten.«
Er beugt sich vor und blinzelt Sarius vertraulich zu.
»Die Teilnehmerliste für die Arena-Kämpfe findest du in Atropos Taverne. Grüß die Alte von mir.«
Er hopst vom Hocker, verneigt sich übertrieben höflich und geht.
Sarius setzt seinen Helm auf und hängt sich den Schild auf den Rücken. Erst als er schon auf dem Weg zur Tür ist, fällt ihm etwas auf. Der weiße Gnom hat ihm keine Frage beantwortet. Sarius hat nicht mal eine gestellt. Die Straßen der Stadt sind trotz der späten Stunde mehr als belebt. Sarius hält sich an die breiten Wege und meidet dunkle Seitengassen, die ihn an die Gänge im Labyrinth erinnern. Hier stehen an jeder Ecke Feuerkörbe und färben die cremefarbenen Hausmauern golden. Da und dort begegnet Sarius anderen Kriegern, einige davon kennt er, Sapuyapu zum Beispiel und Lakor. Er wüsste gern, ob Drizzle, Blackspell und Leland schon hergefunden haben. Vermutlich ja. So lange können sie nicht gebraucht haben, um den roten Fluss zu finden. Vielleicht sind sie aber auch von einer weiteren Horde Riesenskorpione erledigt worden. Der Gedanke gefällt ihm. Zu schade, dass er keine Gelegenheit mehr hatte, den Gnom nach dem Weg zu Atropos Taverne zu fragen, denn bei seinem Spaziergang über die Hauptstraßen kann er sie nicht entdecken. Er braucht jemanden, der ihm Auskunft geben kann. Die Feuerkörbe sind mit den Lagerfeuern der Wildnis nicht zu vergleichen, stellt er schnell fest. Sie dienen nur der Beleuchtung, ermöglichen aber keine Gespräche. Dass er in einen der Läden gehen könnte, die sich immer wieder rechts und links des Weges finden, geht ihm erst auf, als er einen Zwerg sieht, der sich mit dem Öffnen einer schweren Holztür abplagt. Fleischerei steht in großen Lettern auf dem darüber angenagelten Holzschild. Wenige Minuten später betritt Sarius einen Trödelladen, dessen Regale vor Seltsamkeiten überquellen. Sein Blick bleibt an einem Vampirschädel hängen, auf dessen Fangzähnen Garnrollen aufgespießt sind. Hier ist er richtig. Garnrollen lassen sich bestimmt auch auf Skorpionstacheln montieren. Aus der finsteren Ecke des Ladens schlurft ein graubärtiger Mann hervor.
»Willst du kaufen oder verkaufen?«
fragt er ohne ein Wort der Begrüßung.
»Verkaufen«, sagt Sarius.
Er öffnet sein Inventar und legt die beiden Scheren, die Rückenplatten und den Stachel auf den Tresen. Wieder wallt die Wut in ihm hoch. Er könnte bereits der Besitzer eines Wunschkristalls sein.
»Ah, zerlegtes Krabbeltier«, stellt der Händler fest. »Dafür gibt's nicht viel. Außer vielleicht für den Stachel, wenn noch Gift dran ist.«
Er begutachtet den schwarzen gebogenen Dorn mit einem Vergrößerungsglas.
»Wie viel bekomme ich dafür?« fragt Sarius. »Ich hätte zum Beispiel Interesse an einem Wunschkristall.«
Der Händler sieht hoch.
»Wunschkristalle kann man nicht kaufen. Muss man finden. Oder geschenkt bekommen. Für den Stachel gebe ich dir 3 Goldstücke. Für den Rest nochmal 2.«
Das klingt nicht nach sehr viel. Tyrannia hat nach dem Kampf gegen die Wasserschwestern 40 Goldmünzen bekommen, erinnert sich Sarius.
»Das ist zu wenig«, sagt er, einer plötzlichen Eingebung folgend. »Ich will 10 Goldstücke, sonst nehme ich meinen Kram wieder mit.«
Der Händler blickt zwischen den Skorpionteilen und Sarius hin und her.
»Allerhöchstens 6.«
Sie einigen sich auf 7 und Sarius verlässt den Laden mit dem Hochgefühl, alles richtig gemacht zu haben. Das legt sich sofort, als er im übernächsten Schaufenster einen Skorpionstachel für 55 Goldstücke angeboten sieht. Außerdem hat er im Eifer des Verhandelns vergessen, nach dem Weg zur Taverne zu fragen. Im nächsten Laden, einer Schuhmacherei, in der es giftabweisende, klingenbesetzte und sogar blitzschleudernde Stiefel zu kaufen gibt, erteilt man ihm bereitwillig Auskunft. Er nimmt, wie ihm geraten wurde, die 3. Abzweigung links und steht vor einer schiefen Tür, von der der Lack absplittert. Das Schild darüber zeigt eine geöffnete Schere, darunter den Schriftzug »Zum letzten Schnitt«. Innen ist es beinahe dunkler als draußen auf der nächtlichen Straße. Die kleinen Laternen, die auf den Tischen stehen, werfen ihr Licht gerade einmal auf die Tische und die Hände der dort Sitzenden. Die Gesichter bleiben im Dunkeln verborgen. Sarius stellt sich an die Theke, hinter der eine uralte Frau steht, die ihn nicht beachtet. Sie fährt mit ihrem krummen Zeigefinger die Linien im Holz nach und murmelt leise vor sich hin.
»Ich möchte mich für die Arena-Kämpfe eintragen«, sagt Sarius.
Die Alte blickt kurz auf, antwortet aber nicht. »Wo ist die Liste, in die ich mich für die Arena-Kämpfe eintragen kann?« versucht er es nochmal.
»Sie sind doch Atropos, oder?« Die Nennung ihres Namens scheint die alte Wirtin aufzuwecken.
»Ja, die bin ich. Du findest die Liste im Keller.«
Sie begutachtet Sarius von oben bis unten.
»Willst du wirklich bei den Kämpfen antreten?«
»Ja.«
»Als zwei? Sehr klug ist das nicht. Aber tu es ruhig, mich geht das ja nichts an.«
Sie wendet sich wieder der Holzmaserung auf der Theke zu. Sarius findet eine Treppe, die abwärts führt. Im Keller ist mehr Licht als oben, denn ein offener Kamin beleuchtet das Bogengewölbe. Die Liste ist nicht zu übersehen, sie ist an der Wand befestigt und wird von einem Soldaten bewacht. Als Sarius näher tritt, spricht der Mann ihn an.
»Du kommst, um dich einzuschreiben.«
»Ja.«
»Wie ist dein Name?«
»Sarius.« Er späht an dem Soldaten vorbei, um einen Blick auf die Liste zu erhaschen. Einige der darauf verzeichneten Namen kennt er. Bloodwork, Xoho, Kaskorian, Sapuyapu, Tyrannia. Kein Leland, soweit er erkennen kann. Und auch niemand von den anderen, die mit ihm im Labyrinth waren.
»Mit welcher Waffe willst du antreten?«
»Mit dem Schwert.« Der Soldat notiert sich etwas in seinem Buch.
»Du bist noch eine Zwei, wie ich sehe.«
Sarius hat es satt, das ewig um die Ohren geschlagen zu bekommen.
»Ja, und? Ich bin noch nicht lang dabei. Deshalb will ich an den Kämpfen teilnehmen, um aufzuholen.«
Im hinteren Teil des Kellergewölbes regt sich etwas. Ein hochgewachsener Mensch mit langem schwarzem Haar steht von seinem Stuhl auf und stellt sich ins Licht des offenen Feuers.
»Wenn du es eilig hast mit dem Aufholen, tritt doch gegen mich an. Duellieren wir uns.«
Der Anblick des Herausforderers berührt Sarius eigenartig. Etwas stimmt nicht mit ihm. An wen erinnert er ihn? Dem Schauer, der ihn überläuft, folgt endlich die Erkenntnis. Der fremde Krieger sieht aus wie Nick Dunmore in 10 Jahren. Das gleiche glatte dunkle Haar, die schmalen Augen, das Kinngrübchen, genau seine Züge, nur reifer, von einem leichten Bartschatten überzogen. Der Name des Kämpfers lautet Lord Nick. Das kann unmöglich Zufall sein.
»Also was ist? Duell oder nicht?«
»Wenn es hier erlaubt ist?« »Zu dumm, dass er Lord Nicks Level nicht kennt. Was, wenn er eine 7 ist oder eine 8?« »Vielleicht ist er aber auch nur eine 3. Dann hätte Sarius vielleicht Chancen.« Er denkt daran, wie er dem Skorpion den Chaos gemacht hat und fühlt Zuversicht in ihm aufsteigen.
»Duelle in der Taverne sind gestattet«, erklärt der Soldat, der ob der Aussicht auf einen Kampf sogar seine Liste unbewacht lässt. »Allerdings muss der Schwächere den Stärkeren fordern. In diesem Fall heißt es, die Aufforderung hat von Sarius auszugehen.«
Sarius ist sich nicht sicher, ob er das wirklich will. Er hat bisher nur gegen Monster gekämpft, nicht gegen Mitstreiter. Andererseits, wenn er in der Arena antreten will, kann es nicht schaden, eine Proberunde absolviert zu haben.
»Gut, ich fordere Lord Nick zum Duell.«
»Klasse, Kleiner«, ruft sein Gegner.
»Der hat gut lachen«, denkt Sarius. »Er sieht schließlich, dass ich nur eine 2 bin.« Er weicht vor Lord Nick zurück, der ihn bereits genauer ins Visier nimmt.
»Worum wollen wir kämpfen? Mir gefällt dein Wolfshelm. Wie wäre es damit?« »Ich setze meinen Schild dagegen. Der hat 30 Verteidigungspunkte.«
»Den Helm riskiere ich auf keinen Fall.«
»Nicht mal, wenn du mir verrätst, wer du bist und warum du aussiehst wie ich.«
»Was dann?«
Sarius überschlägt kurz, was er besitzt.
4 Goldstücke. »Was? Das lohnt sich doch gar nicht.«
Die Gestalt, die Sarius so unangenehm vertraut erscheint, wendet sich wieder ihrem Tisch zu.
»Nun, es lohnt sich durchaus«, wirft der Soldat ein. »Jeder siegreiche Kampf bringt Erfahrung und Lebenskraft. Das solltet ihr nicht unterschätzen.«
Lord Nick, der gerade dabei ist, sich wieder hinzusetzen, hält inne.
»Na, meinetwegen, 4 Goldstücke.
Sie gehen vor dem Kamin in Stellung. Sarius kann den Blick nicht von Lord Nicks Gesicht wenden. Es ist, als müsse er gegen sich selbst antreten. Kein Wunder also, dass der erste Schlag seines Gegners sofort ein Treffer ist. Sarius reißt seinen Schild viel zu spät hoch. Lord Nicks Schwert trifft ihn an der Seite. Sofort setzt das Kreischen wieder ein. Für einen prüfenden Blick auf den Gürtel bleibt keine Zeit.
Sarius muss darauf vertrauen, dass er einen weiteren Treffer auch noch überleben wird. Er stürzt sich auf seinen Widersacher und versetzt ihm einen Hieb gegen den Helm, einen zweiten gegen den Oberschenkel. Da, Lord Nix Gürtel weist schon eine schwarze Stelle auf. Doch Sarius' Triumph währt nicht lange. Sein Gegner schlägt ihm den Schild vor die Brust und sticht mit dem Schwert zu, trifft ihn in den Bauch. Sarius geht zu Boden. Der Verletzungston tut weh, weh, weh.
»Haltet ein!«
Ein Schatten tritt zwischen sie, der Soldat.
»Sarius ist schwer verletzt. Er muss entscheiden, ob er weiterkämpfen oder sich geschlagen geben will.«
»Da gibt es nicht mehr viel zu entscheiden.« Sarius kann kaum noch aufstehen, der Ton ist wie eine Kreissäge in seinem Kopf. Er möchte ihn gern abstellen, wagt es aber nicht, denn vielleicht verpasst er dann eine Warnung, einen Hinweis, irgendwas Wichtiges.
»Ich geb auf!«
Lord Nick stellt sich triumphierend über ihn.
»Dann rück die 4 Goldstücke raus!«
Sarius öffnet sein Inventar, bedacht darauf, keine Bewegung zu machen, die seine Verletzungen verschlimmern könnte. Er gibt die verlangte Summe ab. Nun bleiben ihm noch 3 Münzen. Er sollte schnell die Gegenstände zu Geld machen, die er dem Grabräuber abgenommen hat. Vorausgesetzt, er kommt überhaupt noch dazu. Der letzte Rest Rot auf seinem Gürtel ist läppisch schmal. Er blickt zur Seite, wo im Halbschatten einige Tische und Stühle stehen. Lord Nick hat sich wieder dorthin zurückgezogen. Von einem der anderen Tische erhebt sich eine Gestalt in einer einzigen fließenden Bewegung. Unter der Kapuze, die das Gesicht überschattet, sieht Sarius die wohlbekannten gelben Augen.
»Lektion 1«, doziert der Bote, »fordere keinen Gegner heraus, von dem du überhaupt nichts weißt. Halte dich an die, die du schon mal hast kämpfen sehen.«
Er geht neben Sarius auf die Knie und legt ihm eine Hand auf den Kopf. Der Kreissägenton wird leiser.
»Lektion 2«, kämpfe nur um lohnende Dinge. 4 Goldmünzen sind lächerlich. Und nun steh auf!«
Er reicht ihm seine knochige Hand, deren Finger Sarius plötzlich an Skorpionbeine erinnern, die er aber trotzdem ergreift.
»Wir haben etwas zu besprechen. Komm mit!«
Der Bote führt ihn in einen kleinen Nebenraum, in dessen Mitte ein runder Tisch steht und darauf eine einzige Kerze. Sie setzen sich.
»Nun benötigst du schon wieder Heilung«, sagt der Bote. »Du erinnerst dich doch sicher noch an die Regeln, die in dieser Welt gelten. Du hast hier nur ein Leben, ein einziges. Ich finde, du achtest nicht besonders gut darauf.«
Sarius findet keine passende Antwort, also schweigt er. Es scheint nicht leicht zu sein, es dem Boten recht zu machen. Er rügt die, die sich schonen, ebenso wie die, die aufs Ganze gehen.
»Versteh mich nicht falsch, ich schätze deinen Mut«, sagt der Bote, als hätte er Sarius denken gehört. »Deshalb bin ich hier, um dir zu helfen.«
Er stellt ein Fläschchen mit sonnengelber Flüssigkeit auf den Tisch. Sarius erkennt den Heiltrank wieder, den er nach dem Kampf gegen die Trolle erhalten hatte.
»Ich möchte dir das gerne geben. Du weißt, morgen finden die Arena-Kämpfe statt. Die gibt es nicht jeden Tag. Wer weiterkommen möchte, sollte dabei sein.«
»Will ich ja auch«, antwortet Sarius.
»Gut.«
Der Bote beugt sich vor, als wolle er Sarius etwas Vertrauliches mitteilen und verhindern, dass jemand anderes es mithört.
»Die Kämpfe beginnen zur Mittagsstunde. Wer sich eingeschrieben hat, muss zu dieser Zeit an der Arena sein. Achte also darauf, dass du den Beginn nicht verpasst, sonst wirst du nicht zugelassen.«
»In Ordnung«, erwidert Sarius und streckt die Hand nach dem Fläschchen aus.
»Einen Moment.«
Die fahlgelben Augen des Boten flackern. Er legt seine Hand auf Sarius' Arm und mit einem Mal wird der Verletzungston wieder lauter.
»Ich sagte, ich möchte dir das geben, nicht, dass du es dir nehmen sollst.«
Folgsam zieht Sarius seine Hand zurück. Es dauert ein wenig, bis der Bote widerspricht.
Ich fände es besser, wenn du die Kämpfe als 3 bestreitest, nicht als 2.
Als 3? Ja, das wäre toll.
Nun, dann lass uns doch so tun, als wäre das hier das 3. Ritual. Ich erteile dir einen Auftrag, Sarios.
Gedankenverloren spielen die langen Knochenhände mit dem Heiltrank.
Du hast doch sicherlich die Silberscheibe aufbewahrt, die dir Erebos geöffnet hat.
Sarios braucht einen Moment, bis er versteht, was der Bote meint.
Ja, natürlich.
Gut. Mein Auftrag lautet, wirb einen neuen Krieger für uns an oder eine Kriegerin. Kopiere die Silberscheibe und gib sie an denjenigen weiter, den du für würdig hältst. Aber beachte die Regeln.
Etwas Rötliches mischt sich in den gelben Blick von Sarios gegenüber.
Verrate nichts über Erebos, nicht das Geringste. Erkläre dem Novizen, dass du ihm ein großes Geschenk machst, denn das tust du. Immerhin schenkst du ihm eine Welt. Versichere dich seines Schweigens. Erkläre ihm, dass er dieses Geschenk niemandem zeigen darf. Erkläre es so, dass er es glaubt. Mach ihm zudem klar, dass er Erebos nur allein und ohne Zeugen betreten darf. So wie du es auch tust. Und sieh zu, dass er bald hier eintrifft. Oder sie.
Der Bote schwenkt sachte das Fläschchen mit dem Trank.
Bevor der neue Kämpfer nicht hier ist, hast du auch keinen Zutritt mehr. Und du willst schließlich den Beginn der Arena-Spiele nicht versäumen.
Sarios schluckt. Aber jetzt ist es mitten in der Nacht und morgen ist Sonntag. Wie soll ich so schnell...
Das ist nicht meine Angelegenheit. Du bist ein gewitzter Krieger und willst Level 3 erlangen. Sollte es länger dauern, ist das ebenso. Und die Kämpfe finden ohne dich statt.
Sarios ist wie vor den Kopf geschlagen. Wie soll er das so schnell bewerkstelligen? Er will auf keinen Fall die Kämpfe verpassen. Wenn er jetzt zur 3 wird und sich in der Arena gut schlägt, könnte er morgen schon eine 4 sein.
Ist dir bereits jemand eingefallen?
Will der Bote wissen.
Naja, schon. Wer ist es?
Ein Freund von mir, Jamie Cox. Ich glaube, er ist noch nicht hier.
Ah, Jamie Cox, gut. Und falls nicht er, wer dann?
Emily, denkt Sarios. Mit niemandem würde er so gern ein Geheimnis teilen wie mit Emily.
Es gibt da noch ein Mädchen, das ich fragen könnte, sagte er.
Wie ist ihr Name?
Den will er nicht sagen. Er will nicht.
Ist es Emily Carver?
Fragt der Bote, mehr beiläufig als neugierig. Ungläubig starrt Sarios ihn an.
Denn falls sie es ist, kann ich dir nur viel Glück wünschen und besseres Gelingen als den 3 anderen, die es bisher versucht haben.
Der nervtötende Ton, das unerklärliche Wissen des Boten, der plötzliche Zeitdruck, all das macht jeden klaren Gedanken unmöglich. Sarios versucht, es fortzuschieben, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Die Lösung der Aufgabe für das 3. Ritual. Jamie, Emily, wen gäbe es noch? Dan und Alex sind schon längst infiziert. Bryn sowieso. Colin, Rashid, Jerome. Die größte Chance besteht vermutlich bei den Mädchen. Michelle könnte er noch fragen. Eventuell auch Aisha oder Karen. Sonst müsste er sich an die jüngeren Jahrgänge halten. Adrian McVeigh wäre noch eine Möglichkeit, teilt er dem Boten mit. Er ist hier noch nicht dabei, denke ich, und ihm würde Erebos sicher gefallen. Fast unmerklich schüttelt der Gelbäugige den Kopf.
Auch er wird es nicht nehmen.
Eine Pause tritt ein, in der der Bote Sarios nicht aus den Augen lässt. Schweigend dreht er das Fläschchen in seiner Hand. Das Sonnengelb des Tranks, das Eitergelb seiner Augen und die weißgelbe Kerzenflamme sind die einzigen hellen Flecken im Raum.
»Ich würde es aber gern mit Adrian versuchen«, sagt er schließlich. Ich glaube, er ist neugierig auf das Spiel.«
»Dann versuch es. Also, Jamie Cox, Emily Carver und Adrian McVeigh. Gut, ich erwarte einen von ihnen. Solltest du dich für jemand anderen entscheiden, lass es mich wissen.«
Er stellt den Flakon vor Sarius hin, wartet, bis dieser getrunken hat, und verlässt dann das Hinterzimmer. Sarius bekommt gerade noch mit, dass sein Gürtel wieder farbig wird und der Verletzungston verschwindet, bevor die Tür zufällt und die Dunkelheit allumfassend wird.